Also eine deutsche Brille kann nicht so eine ausländische so Brille ersetzen. Also wir so als Ausländer, wir sehen etwas, das wir anderen nicht sehen. Ne? Natürlich so ein Deutscher erlebt sowas nicht. Ne? Ich habe immer noch Angst, in der Nacht zum Beispiel allein zu laufen oder mit meiner Freundin, also quasi meine Verlobte, zu laufen in der Nacht. Ich habe wirklich Angst, weil es könnte alles passieren. Das habe ich mehrmals erlebt.
Generation Zukunftsangst. Eine Podcast-Reihe des Masterstudiengangs Journalismus der Uni Leipzig in Kooperation mit MDR Wissen.
Klima, Karriere, Krankheit. Junge Menschen in Deutschland haben Angst. Angst, dass die Klimakrise ihnen die Lebensgrundlage nehmen wird. Angst, im Alter nicht von ihrer Rente leben zu können. Angst, dass Corona nur der Anfang war. Angst, dass sich rechte Strukturen in Deutschland immer weiter ausbreiten. Wie geht es jungen Menschen mit Gedanken an morgen? Wie können wir mit Unsicherheiten umgehen? Genau das wollen wir in unserem Format Generation Zukunftsangst herausfinden. Genauer hinschauen, Ängste mindern, Bewältigungsstrategien anbieten. Ich bin Anka Leclerc. Hi. Rechtsterroristische Anschläge in Halle und Hanau. Immer wieder werden rechte Netzwerke und Chatgruppen aufgedeckt. Erst kürzlich sagte die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die größte Gefahr für die Demokratie ist der Rechtsextremismus. All das erzeugt natürlich Angst. Viele junge Menschen fragen sich, rückt unsere Gesellschaft weiter nach rechts? Verschiebt sich die Grenze des Sagbaren immer weiter? 40% der jungen Menschen in Deutschland haben Angst davor, also Angst vor einem Rechtsruck. Ich habe heute meinen Kommilitonen Robert Putzbach zu Gast. Der studiert in Leipzig Journalismus, so wie ich, und hat sich gemeinsam mit Michael Zichert mit der Angst vor einem Rechtsruck beschäftigt. Was machen rechte Übergriffe mit denen, die sie erlebt haben? Im Intro, da habt ihr eben schon Anas Halime gehört, der Erfahrungen mit rassistischer Gewalt gemacht hat und davon erzählt hat. Außerdem haben Robert und Micha mit dem Extremismusforscher Jakob Guhl gesprochen. Von ihm wollten sie mehr wissen über die Bedingungen, unter denen es überhaupt zu rechter Gewalt kommt und ob die zunimmt und wie sich rechtsextreme Einstellungen der Gesellschaft verbreiten. Die Zivilcourage-Trainerin Julia Miller erzählt, was sie bei der Bildungsarbeit im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge erlebt. Dort hat die AfD nämlich in der letzten Bundestagswahl 31,9% der Zweitstimmen gewonnen. Hi erstmal, Robert.
Hallo Anka, ja, vielen Dank für deine Einleitung.
Ihr habt euch ja mit einem Szenario beschäftigt, was ziemlich vielen Leuten Angst macht. Besonders jungen Menschen. Wer hat denn alles Angst vor einem Rechtsruck?
Ja, also die Studien zu dem Thema sagen, dass es tatsächlich eine recht große Gruppe ist. Es sind immer etwas um die 40% der jungen Menschen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Zahl aus der Trendstudie Jugend in Deutschland 2021. Da gilt man als jung eben von 14 bis 29 Jahren. Und dort war die Angst die fünftgrößte Angst von allen, die dort genannt wurden von den Teilnehmern. Genau. Ich glaube, zum Rechtsruck ist zu sagen, dass es da vielleicht keine allgemeingültige Definition zu gibt und sich vielleicht auch jeder darunter was anderes vorstellt, je nachdem auch, was für Vorerfahrungen er hat. Denn letzten Endes würde natürlich so ein Rechtsruck die gesamte Gesellschaft betreffen. Die Folgen würden aber zunächst vor allem die Menschen spüren, die schon jetzt Diskriminierung erleben. Denn Diskriminierung und rechte Gewalt sind ja Sachen, die es schon jetzt gibt. Also es ist ja kein fiktives Zukunftsszenario, sondern das findet ja statt. Und ich denke, gerade eben für Leute, die wegen ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung und so weiter davon betroffen sind, für die ist ein Rechtsruck eben viel bedrohlicher als für Menschen wie mich beispielsweise, der rein vom Äußerlichen besser in so ein rechtes Weltbild passen würde. Und deswegen war es uns auch wichtig, auch einen Betroffenen von rechter Gewalt und Rassismus selbst zu Wort kommen zu lassen und seine Geschichte erzählen zu lassen.
Ja, euer Gesprächspartner Anas kommt ja aus Marokko und hat dann angefangen, in Deutschland zu studieren. Jetzt lebt er schon seit 4 Jahren in Görlitz. Was hat er euch denn noch so erzählt?
Ja, er hat eben in dieser Zeit viele Erfahrungen gemacht und auch sehr viele negative Erfahrungen. Geht jedoch sehr offen damit um. Also ihm ist es wohl wichtig, dass er vielen davon erzählt und dass so auch Leute, die das nicht am eigenen Leib erfahren und deswegen vielleicht nicht wissen, wie das ist, wirklich verstehen, wie sich das für ihn anfühlt.
Deswegen bin ich auch da heute und deswegen ich erzähle über meine Geschichte. Ich sag euch auch so ganz klar, also es gibt viele Menschen, viele Ausländer, die genauso sowas erleben. aber die haben keinen Mut, um so Geschichten zu erzählen. Nee, die lassen so einfach alles so drin. Aber weil ich vielleicht ein bisschen so Mut habe, versuche ich mal diesen Geschichten, weil das ist die einzige Möglichkeit. Was soll ich dann machen, außer diese Geschichte so zu erzählen? Also ich kann nichts machen, einfach meine Geschichte so mitteilen, damit die Menschen sehen, okay, das, was wir so erleben. Also eine deutsche Brille kann nicht so eine ausländische so Brille ersetzen. Also wir so als Ausländer, wir sehen etwas, das wir nicht sehen. Ne? Natürlich so ein Deutscher erlebt sowas nicht. Ne? Aber erst, wenn der mit uns und dann sieht, dass das genauso auch meine Verlobte, das genauso, der hat das auch direkt live gesehen mit mir. Ne? Und genau, an Rassismusalltag ist es eigentlich, würde ich mal sagen, das ist ein Alltag, das ist überall, das passiert.
Ja, er hat euch ja sogar davon berichtet, von mehreren Dingen, die ihm so im Alltag passiert sind.
Ja, genau, also da geht's in erster Linie, hat er uns von Beleidigungen und von Diskriminierungen erzählt, aber tatsächlich auch um einen wirklich tätlichen Angriff. Und da gab's einen Vorfall, der ihn bis heute besonders belastet und genau, von dem hat er uns erzählt.
Das war am 23. Dezember 2020. Ich wollte nur mit meiner Freundin spazieren gehen. Und es war ein normaler Tag eigentlich. Und dann kam so ein, also stieg ein Mann aus einem Auto aus und sagte mir, warum guckst du? Also es war erstmal so überraschend, also warum also hat mit mir so geredet, weil ich habe das nicht erwartet. Und dann, ich habe gesagt, nee, also ich guck nicht, es ist einfach normal, das ist ein spontaner Blick. Also ich habe nicht die ganze Zeit an ihn gegrenzt oder so, nee, das war einfach normal. Und dann kein weiteres Wort, der hat mich geschubst und dann hat versucht, mich mit einer Mülltonne zu schlagen. Das war zu schwer. Und diesmal hat nicht geklappt und danach hat mich so mit beiden Fausten, also ins Gesicht geschlagen. Also mit beiden Fausten ins Gesicht geschlagen, bin ich nach hinten gestolpert. Ich war einfach so im Schock, weil das habe ich nicht erwartet. Also es war nie eine Diskussion, es war nie ein Streit, ich kenne ihn nicht. Danach direkt habe ich die Polizei eingerufen. Die Polizei waren auch zum Glück schnell da und haben die alles festgestellt, haben die auch also Fotos von mir gemacht, weil ich hatte auch so Blut in meinen Lippen. Genau. Und natürlich war auch die ganze Zeit meine Freundin dabei und hat alles gesehen. Das heißt, alles auch Zeugin mit dabei. Genau. Und die andere Person, der hat auch mit dabei seine Kollegen. Also seinen Kollegen. Und genau, der hat auch das gesehen.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, daraufhin kam es dann zur Verhandlung. Also die ganze Geschichte ging vor Gericht. Und dort standen dann offenbar Aussage gegen Aussage. Auf jeden Fall wurde am Ende der mutmaßliche Angreifer freigesprochen. Wir haben uns jetzt trotzdem dafür entschieden, die Version genauso wiederzugeben, wie sie Anas uns erzählt hat und wie er sie persönlich erlebt hat. Weil es ja vielleicht auch ein Beispiel für das ist, auch mit dem Nachspiel, was Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland teilweise für Erlebnisse haben und was sie durchmachen müssen. Was nämlich Fakt ist, ist tatsächlich, dass die Zahl gewalttätiger rechter Übergriffe hierzulande seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau ist. Also um mal ein paar Zahlen, konkrete Zahlen zu sagen. Das Bundesinnenministerium sagt, dass allein im Jahr 2020 1092 Gewalttaten im Bereich rechter Kriminalität stattgefunden haben. Also runtergerechnet sind es so um die 3 Vorfälle pro Tag. Und darin sind ja wirklich nur Gewalttaten enthalten. Das heißt, irgendwie rassistische Beleidigungen, Drohungen und dergleichen kommen in dieser Statistik jetzt gar nicht vor. Das heißt aber natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Also auch Anas hat uns ja von verbalen Anfeindungen, von Beleidigungen und dergleichen erzählt.
Einmal war ich zum Beispiel an der Grenze und dann also wurden so eine Gruppe von Männern, also jugendlichen Männern zum Beispiel mit also Wörter wie Gam Gam Hau Hau, sowas eigentlich, das ist nicht so lustig, aber das versteht man auch von diesen Wörtern, dass wir so also unmenschlich sind, weil ich war mit einem Freund, kommt aus Sudan und die ist ein bisschen dunkler und die haben einfach sowas zum Beispiel, oder die haben uns gemobbt in der Straße. Sowas zum Beispiel höre ich mal schon. Zum Beispiel einmal, ja, Schwarzer, zurück zu deinem Land, oder zum Beispiel mit solchen Wörtern wie Kanake oder so. Das höre ich schon häufig.
Krass, das ist schon ziemlich bedrückend, dass das für Anas Alltag ist. Und wie ist er denn damit eigentlich umgegangen? Also hat er irgendeine Form von Unterstützung?
Ja, da muss man vielleicht zu Beginn nochmal dazu sagen, dass Anas bei dem ersten Vorfall, also dieser gewalttätige Angriff, über den wir vorher gesprochen haben, wo er auch geschlagen wurde, sich selber bei einer Lokalzeitung gemeldet hat und dort angerufen hat, um denen seine Geschichte zu erzählen. Das war die Sächsische Zeitung. Und die Journalisten haben daraufhin dann eben Artikel über den Vorfall veröffentlicht. Und als das dann in der Zeitung zu lesen war, hat sich dann das RAA proaktiv bei Anas gemeldet und genau, das erzählt er eben so.
Die haben wirklich seine gute Arbeit geleistet, die war immer da, die haben mir sehr gut geholfen und die waren auch immer nett, die haben mich verstanden, die haben auch viele Erfahrungen und mit Menschen und Opfern und deswegen, die haben mich auch so schnell verstanden. Also diese Kommunikation von Anfang an war wirklich easy, die haben mich verstanden, die haben genauso verstanden, was ich fühle. Genau, und wir haben eigentlich, ich habe die nicht kontaktiert, die haben mich kontaktiert, das fand ich auch schön. Also die haben den Artikel gelesen und danach haben die mich kontaktiert.
Also du hast ja eben vom RAA gesprochen, was ist das denn genau?
Ja, RAA, das ist ein Verein, der hat einen relativ sperrigen Namen. Das steht für die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie in Sachsen e.V., und die wollen mit ihren Projekten eben Betroffene rechter und rassistischer Gewalt unterstützen. Und dabei geht es darum, dass die Leute lernen, irgendwie mit den Folgen umzugehen, diese Gewalterfahrungen zu bewältigen und letzten Endes wieder die Kontrolle über die eigene Situation zu erlangen. Und ich denke, das ist eine besondere und vielleicht auch eine wichtige Sache, eben weil die Leute, wie auch in Anas Fall, halt proaktiv auf Betroffene zugehen und die wirklich kontaktieren. Und es zeigt vielleicht auch, wie wichtig es ist, an der Stelle eine aufmerksame Zivilgesellschaft zu haben, die genau hinschaut und bei Vorfällen dann eben auch aktiv wird. Dieses RAA ist nur in Sachsen aktiv. Das heißt aber nicht, dass es das nur in Sachsen gibt. Also es gibt vergleichbare Projekte in ganz Deutschland. Ja, auf der Webseite vom Podcast könnt ihr auch noch einige nützliche Links zu dem Thema finden.
Okay, also wir haben ja jetzt schon über gesellschaftliche Initiativen gesprochen. Und ihr habt ja auch ein Interview geführt mit Julia Miller von der Aktion Zivilcourage. Kannst du mir davon erzählen?
Ja, genau. Also die Projekte, die Julia Miller betreut, die richten sich vor allem an Schulklassen. Die werden an Schulen durchgeführt. Also das heißt, das geht darüber jetzt weniger um die Verarbeitung von Gewalterfahrung und dergleichen, sondern in erster Linie halt um Präventions- und Bildungsarbeit.
Also es gibt unseren Verein jetzt seit über 20 Jahren im Landkreis Sächsisch-Schweiz-Osterzgebirge. Du hast es schon gesagt, Hauptsitz Pirna. Mittlerweile haben wir auch Sitz in Dresden und in Sebnitz. Und ja, es ist so ein bisschen aus einem Erstarken von rechtsextremen Gruppierungen entstanden in der Sächsisch-Schweiz-Osterzgebirge. Und es ist dann aber viel mehr daraus entstanden.
Wie kann ich mir denn die Arbeit da vorstellen? Also wie sieht der Alltag aus?
Ja, also zunächst einmal hat sie uns erzählt, dass gerade dort wahnsinnig viel los ist. Also dass die sehr viele Anfragen bekommen, also doppelt so viele wie sonst im Quartal. Und dann infolgedessen, ja, beraten sie Lehrer, sind in Schulen aktiv, auch wenn dort es zu schwierigen Situationen kommt, irgendwas gelöst werden muss. Und da kommt zunächst immer eine Anfrage rein, dann folgt so ein kleines Beratungsgespräch und infolgedessen werden dann Seminare organisiert und mit den Schülern durchgeführt. Also Julia Miller ist wahrscheinlich immer sehr oft am Telefon und am Planen, um diese Dinge zu organisieren oder halt dann eben vor Ort und führt diese Seminare durch. Und eine Sache, die sie dort eben auch anbieten, sind sogenannte Zivilcourage-Trainings. Und da geht es darum, den Jugendlichen beizubringen, was kann man bei Übergriffen und Anfeindungen machen, ohne sich halt selbst in Gefahr zu bringen. Und sie hat uns auch sehr konkret von der Arbeit in den Schulklassen erzählt.
Also es gibt durchaus Rollenspiele, gibt gerade bei Zivilcourage mittlerweile ja auch viele Experimente, die sozusagen in der Straßenbahn durchgeführt worden sind. Wie reagieren denn die Menschen, wenn hier eine bedrohliche Situation entsteht? sodass wir also immer auch Videomaterial, Bildmaterial verwenden, Rollenkarten natürlich, und da dann auch manchmal hilft es auch einfach, sich, wie gesagt, auch über die eigenen Werte klar zu werden, wofür möchte ich denn aufstehen, und auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Es muss nicht immer das mutige Handeln sein. Es muss nicht bedeuten, dass ich jetzt aufstehe und mich da ja in eine Gefahrsituation begebe, sondern es kann auch einfach bedeuten, aufmerksam beobachten, vielleicht einfach dann zum Opfer hinzugehen, zu fragen, hey, alles in Ordnung. Und da versuchen wir einfach auch so ein bisschen diese Hürde zu senken, selbst aktiv zu werden.
Und genau, ich habe dann nochmal konkret nachgefragt, was Jugendliche denn machen können, wenn sie jetzt wirklich Zeuge von einer Situation werden, wenn sie dabei sind, wenn beispielsweise in der Straßenbahn eine Person bedrängt wird, ob es da so einen Fahrplan gibt, an dem man sich halten kann, um dann in der Situation richtig zu reagieren.
Was ich auf jeden Fall raten würde, ist, nicht alleine einzuschreiten. Gerade bei Jugendlichen würde ich dazu raten, sich immer andere Personen aus der Straßenbahn dann mit dazu zu holen, auch konkret anzusprechen, nicht zu sagen, hey, kann mal jemand helfen, sondern hey, Sie da mit der roten Mütze, können Sie mir helfen? Oder natürlich kann man immer die Polizei rufen, auch als Beweismittel gegebenenfalls Fotos machen oder sich notieren, was hatten die Täter an, gab es da irgendwie, oder die Täterinnen, gab es da irgendwelche Merkmale, weil das natürlich dem Opfer immer hilft. Und ich würde immer dazu raten, sich aufs Opfer zu konzentrieren. Das heißt, wenn die Täter beispielsweise dann irgendwie wegrennen, dann nicht hinterherrennen, sondern eher zum Opfer gehen, erste Hilfe leisten, nachfragen, hey, alles klar, du bist nicht allein. Zusammengefasst, aufs Opfer konzentrieren, nicht alleine einschreiten, andere dazu holen und ja, Polizei rufen etc.
Ja, also die Initiative Zivilcourage ist im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge aktiv, und im Intro haben wir ja schon gehört, dass die AfD da ein ziemlich starkes Wahlergebnis erzielt hat. Fast jede dritte Person hat dort für die AfD gestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Auswirkungen auf die Arbeit von der zivilgesellschaftlichen Initiative hat, oder?
Ja, genau. Das haben wir sie auch gefragt. Sie ist jetzt da, was das Parteipolitische oder diese Parteienebene angeht, nicht sehr tief ins Detail gegangen. Aber was sie uns gesagt hat, ist, dass natürlich auch an den Workshops gesellschaftliche Probleme nicht vorbeigehen. Und sie auch schon erlebt hat, dass dort manchmal verfassungsfeindlich argumentiert wird und es Menschen gibt, die einfach wahnsinnig schwer zu erreichen sind.
Also wir erleben bei allen Zielgruppen, dass natürlich, also egal jetzt, ob ältere Jugendliche oder Erwachsene. Und da ist es auch egal, welche Schulform, sondern wir erleben natürlich immer wieder, dass wenn Meinungen schon sehr verfestigt sind und das Weltbild schon extrem verfestigt ist, dass es dann total schwierig ist, diese Menschen noch zu erreichen. Und das ist auch was wir immer wieder versuchen, auch in unsere Workshops einzuflechten und weshalb wir auch gerne präventiv vor allem arbeiten. Weil natürlich, wenn ein Konflikt dann vorgefallen ist und das Weltbild, was dahinter steckt, hinter dem Konflikt, sich aber schon sehr verfestigt hat, dann ist das total schwer mit Angeboten da, wirklich die Menschen zu erreichen.
Also da würde mich jetzt noch interessieren, wie hoch ist denn eigentlich der Anteil von Menschen, die schwer zu erreichen sind, wie sie das eben genannt hat? Sind es in den letzten Jahren immer mehr Menschen geworden, die rechtsextremes oder fremdenfeindliches Gedankengut haben?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also ist es nun wirklich mehr geworden? Ist es vielleicht nur sichtbarer geworden? Ich denke, darauf wird ja wahrscheinlich auch jeder eine andere Wahrnehmung haben, je nachdem, was für Erfahrungen er in dem Kontext gemacht hat, was für Medien er vielleicht auch konsumiert. Deswegen haben wir versucht, uns da eine möglichst objektive Perspektive noch einzuholen, und zwar eine wissenschaftliche. Wir haben dann mit Jakob Gul gesprochen, der arbeitet für das ISD Germany. Das steht für Institute for Strategic Dialogue. Und er forscht eben zu Rechtsextremismus, Desinformation und Verschwörungstheorien. Deshalb hat er auch die aktuelle Forschung in seinem Fachgebiet ziemlich genau im Blick und hat uns einen ganz guten Überblick aus wissenschaftlicher Perspektive gegeben. Denn der erste Anhaltspunkt für einen Rechtsruck wären ja vielleicht die rechtsextremen Einstellungen und wie weit sie in der Gesellschaft verbreitet sind.
Also gibt es Umfragen dazu, wo man quasi guckt, ob Leute autoritäre Einstellungen haben, ob sie Aussagen zustimmen, die quasi unter gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit fallen würden, also antisemitische Aussagen, frauenfeindliche, rassistische Aussagen. Und es gibt quasi so eine Kerngruppe an Leuten, die dann wirklich ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Aber es ist letztendlich eine relativ kleine Gruppe. Einzelne dieser Einstellungen sind auch noch breiter in der Bevölkerung verteilt. Und eigentlich seitdem diese Umfragen erhoben werden, ist es eigentlich eine relativ stabile Gruppe an Leuten, die wirklich ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Möglicherweise sogar leicht rückläufig, wobei sich sowas natürlich auch immer schnell verändern kann. Aber eigentlich, was Einstellungen angeht, würde ich jetzt nicht konstatieren, dass es irgendwie eine viel größere Gruppe an Menschen gibt, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben.
Okay, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen unerwartet. Also das heißt, laut Jakob Guhl werden die Dinge sogar ein bisschen besser?
Ja, das ist zumindest das, was jetzt bei diesen Mitte-Studien herausgekommen ist, bei denen das ja regelmäßig auf Bundesebene erhoben wird.
Okay, aber wie kann das denn sein, wenn mittlerweile mit der AfD eine etablierte rechte Partei im Parlament vertreten ist? Die bekommt ja auf Bundesebene sogar etwa 10% der Stimmen.
Ja, das stimmt. Also was er uns dazu erzählt hat, ist, dass es natürlich vor 25, 30 Jahren in den meisten westeuropäischen Ländern keine großen rechtsradikalen Parteien gegeben hat. Im Sinne von dass es sie vielleicht schon gegeben hat, aber dass sie keine große Rolle gespielt haben, dass sie in den Parlamenten keine große Relevanz hatten. Das heißt, die Stimmenanteile haben sich tatsächlich vergrößert. Aber Jakob Guhl sagt eben auch, dass das noch kein Beweis dafür ist, dass wirklich die ganze Gesellschaft einen Schritt nach rechts gemacht hat.
Ist es jetzt wirklich nach rechts gerückt? Oder hat es nicht einfach früher auch sehr, sehr viel reaktionäre Äußerungen und Frauenfeindlichkeit und LGBTQ-Feindlichkeit gegeben und es war einfach fast noch akzeptierter. Und dadurch, dass es jetzt diesen ambivalenten Fortschritt gegeben hat, diese leichte Liberalisierung, dadurch gibt es quasi eine wütende Gegenreaktion gegen diese schrittweisen, langsamen, schmerzhaften Fortschritte, wenn man so will. Und ich glaube, dass das tatsächlich eher das ist, was wir beobachten, als jetzt in Deutschland. Das kann man für andere Länder nochmal, möglicherweise muss man das dann nochmal ganz anders durchdeklinieren. Das ist, glaube ich, eher das, was wir beobachten, als jetzt wirklich so einen massiven Rechtsruck.
Okay, also wir haben ja jetzt auch sehr viel über so allgemeine deutschlandweite Entwicklung gesprochen. Und wie sieht das denn mit regionalen Unterschieden aus? Also es gibt ja Gegenden, in denen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien keine besonders große Rolle spielen. Und in manchen ostdeutschen Bundesländern ist aber die AfD die stärkste Kraft.
Ja, da hast du total recht. Also das waren jetzt zunächst diese Mitte-Studien, wo das wirklich auf Bundesebene erhoben wird und wo dieser konstante Anteil eben herkommt. Es gibt allerdings auch neuere Studien, die sich explizit auch mit rechter Gewalt beschäftigen, also nicht nur mit rechtsextremen Einstellungen, sondern wirklich mit rechter Gewalt, wo auch die regionalen Unterschiede eine besondere Rolle spielen. Und das ist eben auch ein sehr spannender Zusammenhang, der da untersucht wird, eben zwischen dieser Bedeutung von rechtspopulistischen Parteien und rechter Gewalt und Vorfällen, die ja auch vielen Menschen in diesem Zusammenhang dann Angst machen.
Es gibt da auch in Bezug auf Deutschland aus dem letzten Jahr eine Studie, die sich eben regional angeguckt hat. Verschiedene Faktoren, die damit korreliert sein könnten, dass das Level an rechtsextremer Gewalt höher ist. Es geht da dann speziell um Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, aber eben auch um persönliche Angriffe, Attacken, wo nicht so viele Informationen vorliegen, aber auch quasi Sachbeschädigung mit rechtsextremem Hintergrund und so weiter. Also vielleicht jetzt nicht ganz Terrorismus, aber eben auch eine ernsthafte Form rechtsextremer Gewalt. Und was man da eben gesehen hat tatsächlich ist, dass es bei den Brandanschlägen, die ja dann auch näher dran sind quasi an Terrorismus, also es ist meistens geplant, es ein eindeutiges politisches Ziel hat, da gab es nicht unbedingt eine Korrelation zwischen der Stärke von rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien vor Ort. Aber was es eben gab, ist eine Verbindung bei diesen persönlichen Attacken und spontanerer Gewalt. Da sieht man aber auch dann nochmal einen Unterschied tatsächlich zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland in der Studie, dass nämlich in Westdeutschland tatsächlich in Gegenden, wo die AfD stärker ist, rechtsextreme Gewalt nicht unbedingt häufiger auftritt, aber dass in den ostdeutschen Bundesländern quasi das Muster, die Verbindung da umgekehrt ist. Und also da ist tatsächlich das dann so, dass in Gegenden, wo die AfD stärker ist, auch tatsächlich mehr von diesen persönlichen Angriffen und Ähnlichem von rechtsextremer Seite Und das ist jetzt eben erstmal so ein Befund. Also man weiß jetzt noch nicht ganz genau, was ist da die Wirkungskette, woran liegt es, dass es da diesen Ost-West-Unterschied gibt. Aber das ist eben etwas, was jetzt im letzten Jahr bei einer Studie zu den Kontextfaktoren rechtsextremer Gewalt herausgekommen ist.
Genau. Und zu diesen regionalen Unterschieden gibt es jetzt auch noch eine Sache, die wir da ergänzen müssen aus unseren Gesprächen. Nämlich Anas, mit dem wir ja vorhin das Interview gehört haben, hat für sich eine ganz klare Entscheidung getroffen, die mit seinen Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, zusammenhängt. Ja, er will eben in Deutschland in eine andere Region ziehen und Görlitz verlassen.
Also in Deutschland kann ich schon mal vorstellen, weil ich auch bald mit meiner Verlobte auch heiraten werde. Und das ist nur jetzt kurz, aber in Sachsen auf keinen Fall. Also nach dem Studium direkt, ich werde ausziehen. Das ist ein Fakt jetzt, eine klare Vision für Zukunft. Ich warte nur jetzt auf meinen Abschluss.
Wie lange dauert das denn noch, bis er fertig ist?
Ja, sein Studium geht jetzt noch so ungefähr ein Jahr.
Okay, und dann muss das in Görlitz schon ziemlich schlimm für ihn gewesen sein.
Ja, das scheint tatsächlich die persönliche Erfahrung gewesen zu sein, die er gemacht hat und demzufolge auch die Entscheidung, die er getroffen hat. Wir haben uns dann natürlich auch gefragt, wie kommt es denn überhaupt zu diesen krassen regionalen Unterschieden in Deutschland und was sind überhaupt die Faktoren, die rechte Gewalt begünstigen? Und darüber haben wir dann auch mit Jakob Gul nochmal gesprochen.
Ist es häufig so, dass es, wenn es in einer bestimmten Gegend schon mal einen Anschlag gab oder rechtsextreme Gewalt gab, dass es dann auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sowas nochmal passiert. Also es ist dann quasi fast so eine Art Kontaminierungs- oder vielleicht Nachahmereffekt gibt oder dass quasi die Hemmschwelle gesenkt wurde. Des Weiteren Beispiel von flüchtlingsfeindlichen Angriffen könnte man jetzt mit der Kontakthypothese argumentieren und sagen, dass wenn Leute sich tatsächlich besser kennen würden, dass dann auch die Ressentiments gegenübereinander abgebaut werden.
Okay, lass uns da doch nochmal einen kurzen Schritt zurück machen. Also die Kontakthypothese bedeutet, dass wenn man häufiger Kontakt zu bestimmten Gruppen hat, Vorurteile abgebaut werden.
Genau, also diese Kontakthypothese heißt, dass umso unbekannter uns eine bestimmte Gruppe ist, desto mehr Vorurteile und vielleicht auch falsche Ressentiments haben wir der gegenüber. Ja, daraufhin haben wir dann auch uns nochmal Gedanken gemacht und sind zu der Idee gekommen, dass auf Grundlage der Bevölkerungsstruktur ja vielleicht das Problem der Fremdenfeindlichkeit perspektivisch vielleicht tatsächlich immer kleiner wird oder ganz verschwinden wird. Einfach wegen der demografischen Entwicklung und auch der steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Ja, das wäre eine interessante These. Also das, wenn das so wäre, dann würden tatsächlich ja quasi über die Zeit hinweg Vorurteile und rassistische Einstellungen und so weiter abgebaut werden. Und da müsste man einfach mal gucken, wie sich diese Studien zu rechtsextremen Einstellungen über die Jahre hinweg entwickeln. Die wichtige Frage ist da dann aber natürlich auch, wie entwickelt sich die Lage dann unterschiedlich in Gegenden mit einem relativ hohen Anteil mit Leuten mit Migrationshintergrund versus Gegenden, wo es noch relativ wenig Leute mit Migrationshintergrund gibt. Also gibt es dann einfach so eine starken Gefälle in rechtsextremen Einstellungen zwischen quasi urbanen Gebieten und ländlichen Gebieten beispielsweise. Muss man eben auch sehen, ob sich dadurch dann möglicherweise einfach ein sehr, sehr starke Werteunterschiede herausbilden. Und das sieht man ja also auch in anderen Bereichen, dass es große Werteunterschiede gibt im Wahlverhalten, Lebensentscheidungen und Einstellungen zwischen Personen, die in Großstädten wohnen und im Vergleich zu Personen, die in ländlichen Gebieten wohnen.
Also wir haben ja jetzt viel über rechte Gewalt im Alltag gesprochen, also Dinge, die im echten Leben leider Betroffenen passieren. Ich habe aber das Gefühl, dass man gerade im Internet aber häufiger rechte Parolen und dergleichen zu sehen bekommt. Also auch mehr, als das früher der Fall war. Wenn ich da zum Beispiel an die rechten Telegram-Gruppen denke.
Ja, das ist ein Eindruck, den wir tatsächlich auch hatten, dass das mittlerweile präsenter ist und vielleicht auch in den Medien mehr thematisiert wird. Deswegen wollten wir von Jakob Gul im Interview dann nochmal wissen, ob unsere Einschätzung da richtig ist oder ob das nur ein subjektiver Eindruck ist und auch, welche Rolle die sozialen Medien überhaupt spielen.
zum einen sind rechtsextreme Inhalte und Ideen sehr, sehr viel sichtbarer geworden. Es ist viel leichter, sie zu verbreiten. Es finden sich Leute mit rechtsextremen Ideen, die möglicherweise früher voneinander isoliert werden, finden viel leichter über auch geografische Grenzen zusammen. Für Rechtsextreme bieten soziale Medien ein, wie für uns alle, ein sehr, sehr effektives Kommunikationsmittel. Und also es hat zum einen die Schwelle zum Beitritt erleichtert. Es ist viel leichter, in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Es ist leichter, an bestimmte rechtsextreme Schriften und Inhalte zu kommen. Und es hat aber natürlich auch einfach die Sichtbarkeit vom Rechtsextremismus erhöht. Also es ist irgendwie jetzt nicht möglicherweise mehr im Hinterzimmer oder in Orten, an denen man sich selber nicht aufhält, eben für potenziell von rassistischen und antisemitischen und frauenfeindlichen Aussagen Betroffene, besteht hierdurch quasi eine höhere Sichtbarkeit. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Phänomen, weil es ja jetzt nicht nur um so Daten dazu geht, wie häufig ist es jetzt zu Gewalttaten gekommen? Da natürlich die Frage, inwiefern gibt es da überhaupt einen Graubereich und einen Dunkelbereich, der gar nicht registriert wird. Aber es geht natürlich nicht nur um die Frage, wie häufig kommt es zu Gewalttaten, sondern auch, was ist die Wahrnehmung des eigenen Sicherheitsgefühls? Was ist die Wahrnehmung davon, wie leicht kann man mit rassistischen und menschenfeindlichen Inhalten konfrontiert werden? Und da hat sich die Situation natürlich durch soziale Medien auch einfach sehr gewandelt.
Ja, da frage ich mich noch, also wie ist das denn mit rechter Hetze im Netz? Kann man als einzelne Person überhaupt was dagegen machen und zum Beispiel widersprechen oder Kommentare schreiben? Weil im Internet ist die Hemmschwelle für Beleidigungen ziemlich klein und die Stimmung sehr schnell aufgeheizt.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich stellt und man kann darüber nachdenken, wie man da auch als Einzelner reagieren sollte und ob es überhaupt Sinn macht, online mit Gesprächspartnern zu diskutieren, die ja meistens auch anonym sind. Kann man es dort überhaupt schaffen, jemanden zu überzeugen? Wir haben dann auch Julia Miller gefragt, ob Zivilcourage auch im Netz funktioniert.
Ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Also funktioniert im Netz und ist mindestens genauso wichtig wie im persönlichen Leben. Weil natürlich die Grenzen mittlerweile in der heutigen Zeit auch sehr fließend sind. Das heißt, man kann diese Online-Welt gar nicht mehr so stringent von der Offline-Welt trennen. Vieles, was online passiert, hat ja unmittelbaren Einfluss auch auf das, was dann in unserer Umgebung passiert. Und insofern ist das auch mindestens genauso wichtig, zu widersprechen in Kommentarfeldern oder Dinge zu melden, Dinge zu blockieren, Dinge zu löschen, mitzumischen. Es gibt viele auch so Aktionen, so mit Hashtag Ich bin hier, wo dann auch Counterspeech von geübten Personen sozusagen ausgeübt wird, wenn man jetzt selber sich nicht so in der Lage sieht oder vielleicht auch Angst hat, da zu widersprechen, gibt es da mittlerweile viele Möglichkeiten, die man wählen kann. Und das ist, denke ich, mindestens genauso wichtig, um einfach auch online zu zeigen, dass es durchaus eine Meinungsvielfalt gibt und dass diese Vielfalt einfach nicht verloren geht. Also das hat natürlich immer für und wieder. Also wir sagen in unseren Workshops gerade bei Jugendlichen immer, mitmischen in jedem Fall, widersprechen in jedem Fall, aber immer ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Das ist sowohl bei Offline als auch bei Online-Zivilcourage einfach das A und O, sich da selbst nicht in die Schusslinie zu begeben. In dem Sinne, dass man dann eben keiner selber nicht zum Opfer wird oder einem Gewalt widerfährt. Von daher, das gilt natürlich auch in der Online-Welt. Da muss man einfach schauen, wie ist die Situation, gegebenenfalls sich auch nochmal an vertraute Personen wenden und Rücksprache halten. Hey Mensch, was würdest denn du jetzt hier in der Situation machen? Ist das wirklich so gut, jetzt hier Counterspeech zu üben? Oder ist es vielleicht einfach klüger, das zu melden? Oder manchmal ist es auch einfach klüger, tatsächlich den Post zu löschen, weil das die Aufmerksamkeit dann darauf minimiert. Also auch das kann ein Mittel sein. Das muss man immer abwägen. Da gibt es mittlerweile für Jugendliche viele coole Online-Games, wo man Counterspeech auch üben kann, wo man üben kann, einfach sachlich zu reagieren, ohne jemanden zu provozieren zum Beispiel.
Spannend. Also wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf die Recherche und die ganzen Gespräche, die ihr so geführt habt, gibt es denn nun Sachen, die auch Mut machen im Hinblick auf diese Angst?
Ja, ich denke, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die einem Mut machen können. Da sind bestimmt auch den Zuhörern ein paar Sachen aufgefallen. Also zum einen die Tatsache, dass Anas sich so vehement wehrt und damit vielleicht auch anderen ein Vorbild ist. Aber auch Julia Miller hat uns ja erzählt, dass sie derzeit so viele Anfragen bekommen, dass sie kaum hinterherkommen und wirklich Monate im Voraus ausgebucht sind. Und ich denke auch, das zeigt, dass auch eben in ihrer Region an Schulen da eine große Sensibilität vorherrscht und ein großes Bewusstsein für das Thema besteht und einfach ein großes Interesse. Und ich denke, am Ende kommt es ja auf die junge Generation an, also gerade die, die jetzt zur Schule gehen, weil es die sind, die unsere Zukunft prägen werden. Und dazu hat auch die Zivilcourage-Trainerin nochmal ein sehr klares Statement abgegeben.
Also ich glaube schon, dass von meinem Gefühl her sehr, sehr viele Jugendliche auch Ideen haben und Lust haben, sich einzubringen und sich zu engagieren. Und dass man da vielleicht einfach auch besser dem Gehör verschaffen sollte, beziehungsweise da auch vielleicht Beteiligung stärker ermöglichen sollte. Also das, da glaube ich, können wir uns, sage ich jetzt mal, als erwachsene Person auch ein bisschen selber an die Nase fassen. Ich glaube, wenn wir diese Möglichkeiten bieten, dass Jugendliche sich einbringen, dass wir dann auch ein verstärkteres Engagement vielleicht auch bemerken werden. Und ich denke durchaus, dass die Jugendlichen da Bock drauf haben, sich einzubringen. Genau. Also keiner hat ja von Grund auf Lust, seine Meinung erstmal nicht zu sagen, sondern grundsätzlich denke ich, dass da alle Jugendlichen immer Lust haben, sich mitzumischen, sich einzumischen, sich mitzubeteiligen. Und man muss einfach immer gucken, welche Plattform ist dann jetzt vielleicht in dem Moment gerade eine günstige und welche sollten wir vielleicht auch stärker in unseren Schulen, in auch außerschulischen Angeboten vielleicht stärker einfach eröffnen.
Ja, also wir haben ja jetzt schon ziemlich viele unterschiedliche Blickwinkel auf diese Angst, also auf die Angst vor einem Rechtsruck gehört. Und das zeigt ja vielleicht auch, dass es gar keine einheitliche Definition gibt. Aber was hast du denn persönlich jetzt aus der Recherche mitgenommen?
Ja, was ich persönlich daraus mitnehme, ist, ob es einen Rechtsruck gibt, liegt letzten Endes an uns allen, also an der Gesellschaft. Und auf die Zukunft bezogen natürlich besonders an der jungen Generation, was die daraus macht. Und ich persönlich finde es trotz natürlich dieser berechtigten Sorgen ganz wichtig, dass man sich nicht von der Angst lähmen lässt und da nicht in Hoffnungslosigkeit verfällt.
Das war's mit dieser Folge Generation Zukunftsangst. Danke dir, Robert.
Ich danke dir.
Ich bin Anke Leclerc. An dieser Folge mitgearbeitet haben Robert Putzbach und Michael Zichert. Wenn ihr noch mehr zu Zukunftsängsten junger Menschen wissen wollt, dann schaut doch auf der MDR-Wissen-Seite vorbei. Da findet ihr auch noch ein paar spannende Grafiken und Daten zu jeder Podcast-Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Danke an Anselm Kreuzer, der die Musik komponiert hat, Marcel Littek und Thomas Tastarek von Mephisto 97.6 und danke allen Menschen hinter den Kulissen und vor den Mikros. Ciao, macht's gut!
Generation Zukunftsangst. Eine Podcast-Reihe des Masterstudiengangs Journalismus der Uni Leipzig in Kooperation mit MDR Wissen.